müssen jetzt anfangen mit den Vorbereitungen und den Ideen. Und dazu braucht es Bilder, die sich von dem unterscheiden, was wir kennen und haben.
Hallo, liebe Podcast-Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Basis-Podcastes. In dieser Podcast-Folge spricht unser Basismitglied Udo Benninghoff über das Wir-Prinzip. Sein Modell, wie er sich Basisdemokratie vorstellt. Das klassische Modell jeder Partei ist die Hierarchiepyramide. Das Wir-Prinzip ist ein fundamental anderes Modell einer Partei. Das erklärt er uns in dieser Podcast-Folge. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören.
Zwischentöne, ein Podcast der Basis.
Mein Name ist Udo Benninghoff. Ich bin 58 Jahre inzwischen. Aktuell bin ich in Hessen im Landesvorstand und wurde dort im Dezember für die Machtbegrenzung gewählt. Also worum geht es heute Abend? Es geht darum, eine neue Organisationsform oder eine Organisationsform einer Partei sich anzugucken, die sich von dem unterscheidet, was wir haben. Und zwar für die Zeit nach Corona. Corona wird irgendwann zu Ende sein, das ist ganz klar. Für diejenigen, die sich so ein bisschen hintergründig alternativ informieren, sind ja zum Teil auch ganz dystopische Zukunftsszenarien am Horizont zu erahnen. Und da wird es eine Übergangszeit geben. Wir sind also jetzt kurz vor dieser Übergangszeit, glaube ich. Und wir müssen uns Gedanken machen, wie wird es denn werden, wenn wir, oder wie könnte es werden, wie wollen wir, dass es wird, wenn es nach unseren Ideen geht. Also es geht eigentlich um eine Organisationsform, in diesem Fall für eine Partei. Und wofür könnte dieses Modell gut sein? Alle, die das bisher gehört und verstanden haben, sagen, es ist zutiefst basisdemokratisch. Es schützt dadurch vor Unterwanderung. Diese Struktur, die ich vorschlage, ist sozusagen die Machtbegrenzung eingebaut. Denn dieser ganz wichtige Wert unserer Partei, die Machtbegrenzung, ist unglaublich schwierig und ich bin der Meinung, eigentlich gar nicht zu erreichen, wenn wir nicht uns von dem Organisationsmodell trennen, das wir seit Jahrzehnten als das Organisationsmodell kennen. Denn wie will ich die Macht von jemandem begrenzen? Ich muss etwas mehr Macht haben als der, dessen Macht ich begrenzen will. Und so können wir uns also sehr schnell bis ganz nach oben wandern mit der Machtbegrenzung. Und dann ist ganz oben der mächtigste Machtbegrenzer. Durch diese eingebaute Machtbegrenzung schützt dieses Modell vor Erpressung der von uns gewählten Repräsentanten. Denn wir werden in der Übergangszeit natürlich Menschen haben, die in den Landtagen und im Bundestag die Interessen der Basismitglieder vertreten oder repräsentieren. Es ist ein Modell, das konsequent auf Subsidiarität setzt. Alle Probleme sind dort zu lösen und zu entscheiden, wo sie bestehen. Also dieses Wegdelegieren nach irgendwo anders hin oder dieses gehalten werden in der Ohnmacht, dass ich eben nichts tun kann, weil andere dafür zuständig sind, das ist in dem Modell nicht drin. Es ist konsequent subsidiär. Und der Name muss ja auch jetzt irgendwie eine Erklärung finden. Es ist ein Modell, das, wie viele finden, perfekt in diese Transformationszeit passt, in der wir gerade leben. Also hin zum Wir, wo wir uns eher so vom Ego lösen und uns mit unserer Individualität in die Gemeinschaft stellen. Und warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür? Weil jetzt die Zeit ist, um die Zukunft vorzubereiten. Wenn es soweit ist, dass wir aktiv damit in die Zukunft starten können oder wann andersrum, wenn wir es bräuchten, wenn wir die Gelegenheit haben, wenn so ein Zeitfensterchen aufgeht, wo wir wirklich was Neues machen können, Parteiengesetze verändern und, dann ist es zu spät, wenn wir da erst anfangen. Wir müssen jetzt anfangen mit den Vorbereitungen und den Ideen. Und dazu braucht es Bilder, die sich von dem unterscheiden, was wir kennen und haben. Also das ist die Idee des heutigen Abends. Bevor wir mit dem Neuen beginnen oder diesem anderen Modell, ist es trotzdem notwendig, einen kurzen Blick auf das zu werfen, was wir heute als gegeben und völlig normal ansehen für den Aufbau nicht nur von Parteien. Hier ist jetzt ein Beispiel, wie Parteien strukturiert sind. Ganz unten in den Ortsverbänden sind die vielen, 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 vielen Mitglieder. Dort wird gelebt, gelitten, gelacht, Dort werden die Mitgliedsbeiträge bezahlt, dort werden Plakate geklebt, also richtig was, also sind richtig viele Menschen. Aber die Entscheidungen, die getroffen werden können, sind doch eher klein. Da wird eine Sitzbank oder eine Parkbank hierhin oder dorthin gestellt, um das mal so ein bisschen überspitzt darzustellen. Also da sind die vielen Menschen, ist die Ebene oben drüber mit den Kreisverbänden, da sind deutlich weniger. Darüber sind die 16 Landesverbände, sind noch viel, viel weniger Menschen. Und da oben drüber ist der Bundesverband mit noch weniger Menschen. Und genau so ist die Kirche aufgebaut und das Militär und jedes Ministerium und natürlich die großen Konzerne, also ob da nun ein Daimler steht oder ein VW oder ein Ford, eigentlich völlig egal, jeder, da kann man fast jeden Namen nehmen, eines börsennotierten Unternehmens, die sind alle so aufgebaut. Und das Besondere an diesen hierarchischen Modellen ist ja zum einen die Macht, die sich oben konzentriert, was ich eben schon angedeutet habe. Wenn wir Macht begrenzen wollen, dann müssen wir immer ein bisschen mehr Macht haben als der, dessen Macht ich begrenzen will. Und nach meinem Empfinden kommt man immer wieder an die gleichen Probleme. Machtbegrenzung ist systemimmanent hier gar nicht möglich. Das Zweite, was dazu zu sagen ist, diese Pyramide zeigt nur einen Teil. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, oben in der Pyramide sitzt Frau Merkel und mit in dieser Pyramidenspitze, ein klein bisschen tiefer, sitzen der Spahn und noch ein bisschen tiefer der Wieler und der Lauterbach und wie sie alle heißen, die sitzen ja alle da oben drin, dann suggeriert der Blick auf die Pyramide, dass sie vollständig ist, dass wir wirklich alles sehen. Und da bin ich der Meinung, das ist nicht so. Da gibt es eine unsichtbare Pyramidenspitze oben drüber. Als Macron in Frankreich Ministerpräsident wurde, da kam an dem Abend einmal, ich habe damals noch Tagesschau gesehen, das ist ja schon ein paar Jahre her, da kam einmal in den Nachrichten in der Tagesschau, wer ihn zuerst besucht hat. Vielleicht hat das der eine oder andere auch noch in Erinnerung. Der erste Besucher, der ihm gratulieren kam, war nicht sein Vorgänger oder ein Staatsoberhaupt eines anderen Landes. Es war ein Mitarbeiter der Firma BlackRock. Nun war es nicht Larry Fink, dafür war wahrscheinlich Frankreich ein bisschen zu klein und unwichtig, aber es war jemand von BlackRock. Also über dieser sichtbaren Pyramidenspitze gibt es noch eine weitere Ebene, die uns in aller Regel nicht gezeigt wird und verborgen bleibt. Und die dazu führt, dass diejenigen, die wir ganz oben sehen, eben doch nicht unabhängig sind. Und da oben drüber, über dieser unsichtbaren Ebene, gibt es möglicherweise noch eine Ebene von den wenigen Familien, die seit Jahrhunderten die Politik bestimmen. Also wir sehen immer nur einen Teil und meinen, es sei alles. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem dieses Machtsystems, Pyramide. Und wie viele Menschen braucht man, also dafür zu sorgen, dass die gesamte Pyramide das macht, was der von oben außerhalb will, dass gemacht wird. Und da komme ich auf eine sehr, sehr geringe Zahl, nämlich eine Eins. Ich muss nur den ich haben will, ganz oben platzieren und dann macht die ganze Pyramide das, was ich will. Deswegen tragen wir jetzt hier beim Einkaufen Masken, deswegen aus Angst vor Strafe, deswegen kontrollieren die Ordnungsämter, deswegen kontrollieren die Gesundheitsbehörden, deswegen schreiben die Ministeriumsmitarbeiter irgendwelche Verordnungstexte und so weiter. Ja, in dieser Pyramide gibt es eine vorherrschende Energie und das ist die Angst. Wir tragen Maske aus Angst vor Strafe. Die Ordnungshüter setzen es durch, weil sie Angst haben, ihren Job zu verlieren. Die Gesundheitsämterleute haben vielleicht tatsächlich Angst vor Corona oder vielleicht auch soziale Abstiegsängste. Bei den Ministerien ist es garantiert noch viel stärker mit diesen Abstiegsängsten und den Abhängigkeiten, die damit verbunden sind, Statusverlust und so weiter. Und wer weiß, was man Frau Merkel gesagt hat. Dadurch, wegen dieser Ängste, braucht es natürlich etwas, um mit den Ängsten umzugehen und das ist Kontrolle. Mit den Kontrollen, also leben wir jetzt auch hautnah im Außen, in den Unternehmen, also wenn wir da jetzt Daimler hinschreiben oder VW, mit dem Vorstand und den Werkleitern und den Hauptabteilungsleitern und Unterabteilungsleitern und Sachgebietsleitern. Da ist es ganz genauso. Da gibt es dann in großen Unternehmen also lustige Abteilungsbezeichnungen wie Controlling oder Compliance oder auch Qualitätssicherung. Alles aus der Angst heraus, dass die Menschen nicht das tun, was die oben wollen. Und die Beobachtungen, die dann von oben gemacht werden, nicht so richtig befriedigend sind. Also man kriegt ja immer, wenn man sich kontrolliert fühlt, dann versucht man irgendwie diesem Kontrolldruck zu entgehen. Das ist, glaube ich, auch eine ganz menschliche Verhaltensweise. Das spüren die oben natürlich auch. Deswegen führt diese Kontrolle nicht zur Beruhigung, sondern eigentlich zu noch mehr Angst. Also man spürt, dass da irgendwas nicht stimmt und dann muss man auch noch mehr kontrollieren. Also das ist ein systemimmanentes Problem in dieser Pyramide und zusätzlich ist diese Pyramide, denke ich, auch dafür verantwortlich, dass wir so unangenehme Charaktereigenschaften wie Gier und Neid als im Menschen angelegt bezeichnen. Es mag durchaus sein, dass diese Eigenschaften schon von dem einen oder anderen mitgebracht werden, aber diese Pyramide ist dafür garantiert ein Brandbeschleuniger, weil ich von unten immer den Eindruck habe, denen oben geht es besser, die haben mehr, da ist es irgendwie netter. Und wenn man dann oben ist, stellt man fest, oh Gott, so netter ist es auch nicht, aber dann ist ja eh vorbei. Und dann bin ich ja schon da oben. Also eigentlich steht die Pyramide für das Ego. Und das sind jetzt die Gründe, warum wir definitiv was Neues brauchen. Die Pyramide ist leicht zu unterwandern. Und die oben sind, das sind nur ganz wenige, kann ich prima abbringen. Also davon müssen wir weg. So, das als Einleitung. Die Pyramide ist definitiv nicht die Form, die wir für die Zukunft benutzen können, sonst werden wir über kurz oder lang, nach dem Zusammenbruch, der hier kommen wird, wieder an der gleichen Stelle landen, wo wir heute stehen. Es gibt also diese Zyklen, so etwa alle 70 bis 80 Jahre findet so ein Wirtschaftszusammenbruch oder ein Reset statt. Und das hat auch damit zu tun. Also, was können wir tun oder was müssen wir tun? Es gibt gab einen Architekten, Philosophen und Organisationspraktiker, dieser Richard Fuller, Amerikaner, der sagte mal, wir verändern die Dinge nicht, indem wir gegen bestehende Wirklichkeiten kämpfen. Also der Kampf gegen die Struktur, die wir hier sehen, gegen Merkel, gegen dieses System, wird nicht zu einer Veränderung führen, nach seinen Worten. Um etwas zu verändern, müssen wir ein neues Modell entwickeln, das das Alte überflüssig macht. Und das Neue muss attraktiver sein als das Alte, sonst kommt man ja gleich beim Alten bleiben. Also wir müssen ein neues Modell entwickeln. Und dazu dient jetzt heute dieser Abend, um ein Bild dafür zu bekommen, wie das Neue aussehen könnte, als Idee, als Vorschlag, als Futter für unseren Verstand. Und wir gucken das vor diesem Hintergrund an, dass wir uns nur um diese erste der drei Säulen kümmern. Also wir gucken nur in die Partei, nicht in die Parlamente, nicht in die Verwaltungen. Das Prinzip ist im Grunde übertragbar, aber da gibt es noch viel mehr mit zu berücksichtigen. Schon das allein hier zu implementieren, braucht ganz, ganz, ganz viel Input und ganz viele Menschen, die mit Herzblut daran mitarbeiten. Das ist eigentlich das klassische Schwarmprojekt schlechthin. Wenn wir aber in der Partei das hinkriegen, dann wird es natürlich Auswirkungen auf die Parlamente haben. Und darüber werden wir dann auch Wirkungen auf die Verwaltungen ausüben. Ich denke, wir dürfen wirklich groß denken, wenn wir diese Restriktionen, die wir jetzt im Außen erleben und diese Willkür weiter beobachten dürfen und durchleben müssten, dann wird sehr, sehr viel Unmut entstehen. Und dann kann es sein, dass es komplett kippt und wir plötzlich in der Lage sind, tatsächlich alles zu verändern. Jedes Parteiengesetz, das zum Teil jetzt den Ideen nun nicht entgegen, doch zum Teil noch entgegensteht, jedes Wahlgesetz, wir können eigentlich alles verändern, weil sich die Situation dazu ergeben wird. Und dieses Modell muss sich natürlich vor dem Grundgesetz oder in dieses grundgesetzliche Feld einfügen, also das Grundgesetz, das wir mal hatten. Und es muss sich in die Gesellschaft einfügen. Also es darf keinen gesellschaftlichen Kopfstand erfordern, also irgendwie raus aus dem, was wir haben und hin in eine chinesische Gesellschaft. Das darf dann auch nicht sein. Also es muss schon hier passen und darauf ist es ausgelegt. Jetzt möchte ich noch einen Satz vorab äußern. Bitte schaut oder hört nicht nur mit dem Kopf zu. Wir sind alle sehr, also durch unsere Biografie, durch unsere Gesellschaft, durch unsere Ausbildung sind wir sehr in den Kopf gegangen und haben oft verlernt, dabei zu fühlen. Als Kinder konnten wir das lange, bevor wir verstehen konnten, haben wir gefühlt, was der andere meinte. Das können wir wahrscheinlich immer noch. Wir nehmen es nur nicht bewusst wahr. Jetzt kommen neue Gedanken und dann neue Bilder und dann passiert etwas, was ganz oft oder was eigentlich notwendigerweise passiert. Dann springt nämlich unser Sicherheitsexperte an. Den Sicherheitsexperten haben wir beauftragt, der war noch ganz klein, noch wirklich klein. Und wir dachten, wenn wir aus dem Blumentopf die Erde nehmen und in den Teppich reiben, dann werden da auch schöne Blumen wachsen oder das Quarkbrot in den Videorekorderschlitz, denn der hat ja auch Hunger. Und da waren dann mitunter sehr schmerzhafte, entweder körperliche oder mindestens seelische, schmerzhafte Reaktionen der erwachsenen Welt. Und dann haben wir unseren Denker beauftragt und warne mich davor, damit sowas nicht mehr passiert. Und dieser Sicherheitsexperte, der hat uns die ganze Zeit begleitet und der sucht nach den Problemen, warum es nicht gelingen muss oder nicht gelingen kann. Und wenn er was gefunden hat, lehnt er zurück und sagt, okay, alles klar. Der zweite Schritt, nämlich sich zu fragen, wie könnte es doch gelingen, der passiert nicht automatisch. Deswegen bitte versucht mal reinzufühlen in den Körper, wenn ihr das hört, wie sich das anfühlt, ob da irgendwie nettes Kribbeln ist oder warm oder weit oder weich. Das wären dann alles so Zeichen dafür, dass es gar nicht so schlecht ist, was man da hört. Fühlen, zuhören, auch so eine Qualität, die wir wieder entwickeln dürfen. Okay, wie sieht's aus, dieses hierarchiefreie Denkmodell, diese Alternative zur Pyramide? Es ist ein Wagenrad. Ein Wagenrad, das zum einen den Kreis abbildet, dieses ursprüngliche archaische Modell, wie wir uns gegenseitig wahrnehmen und miteinander sprechen, mit einer hohlen Narbe und kompakten Speichen. Wichtig, da nicht nur einen Kreis draus zu machen, die hohle Narbe, finde ich, ist wichtig, denn der wichtigste Punkt eines Kreises ist der Mittelpunkt, da kann man wieder irgendwelche Hierarchiespiele draus machen. Sodass wir also hier zwei Elemente haben, Narbe und Speiche. Und dieses Modell Wagenrad, das Wagenrad ist nur funktionsfähig, solange sich alle Teile des Rades als Dienstleister für alle anderen Teile verstehen. Und Dienstleister ist für mich sehr positiv besetzt. Ich könnte mein Leben nicht so leben, wenn nicht jemand für mich das Getreide anbaut und irgendwie Gasleitungen verlegt, damit ich dann eine Heizung dahin hängen, damit jemand eine Heizung dahin hängen kann für mich und ich es morgens warm habe. Umgekehrt bin ich Dienstleister für andere. Das ist ein Grundprinzip unserer Gesellschaft. Und in diesem Modell Wagenrad steckt auch drin, das Ganze funktioniert nur, wenn jeder seiner Aufgabe gemäß unterwegs ist. Dreht sich die Narbe nicht entsprechend ihrer Aufgabe, weil sie blockiert ist oder meint, sie müsste sich nicht, dann können die Speichen auch nichts ausrichten. Und sind die Speichen nicht stabil, dann nützt eine gut geschmiedete Narbe alleine auch nichts. So, und das ist das Bild. Das Bild, das wir für unseren Verstand brauchen. Wir müssen unserem Verstand eine Idee geben, eine andere Idee, die sich von der Pyramide unterscheidet. Sonst fallen wir gedanklich bei allen Fragestellungen, die wir haben für die Lösung von Problemen, die oftmals gar nicht lösbar sind in der Pyramide, trotzdem wieder darauf zurück. Also wir brauchen ein anderes Bild. Und da ist meines Erachtens das mit dem Wagenrad gar nicht so schlecht. Also, die Grundidee des Wir-Prinzips ist die Kreisform. Alle Gliederungen, alle, also Ortsverbände, Kreisverbände, Landesverbände, Bezirksverbände, sind als Wagenräder abbildbar, mit Narbe und mit Speichen. Und die Grundidee 2 ist die Art und Weise, wie unsere postmodernen Gesellschaften funktionieren, nämlich als Dienstleistungsgesellschaft. Wir sind in irgendeiner Form alle Dienstleister für andere. Das sind die beiden grundlegenden Ideen dieses Wir-Prinzips. Und das setzt sich dann auch entsprechend um. Wenn man nun schaut vom Bundesverband, das wäre dann der Dienstleister für die Landesverbände. Und die vornehmste und wichtigste Aufgabe des Bundesverbandes ist, die Arbeit der selbstständigen Landesverbände zu ermöglichen. Nach dem Prinzip der Subsidiarität. Probleme müssen dort bearbeitet und gelöst werden, wo sie bestehen. Um das zu unterstützen, wäre eine Aufgabe des Bundesverbandes, Rahmenverträge abzuschließen für Versicherungen, IT-Infrastruktur, Kommunikationstechnik, Zentraleinkauf für Werbemittel und so weiter. Dann CI oder CD, eben dieses Design, diese Designvorgaben. Vernetzung der Fachleute der Landesverbände wäre so eine Aufgabe, Koordinierung der AGen und sicherlich auch noch weitere. Nur so als eine Idee, was man beim Bundesverband ansiedeln könnte. Beim Landesverbänden, Dienstleister für Kreisverbände. Aufgaben unter anderem, genauso wie beim Landesverband, die Arbeit der selbstständigen Kreisverbände ermöglichen. Die Probleme, die auf Kreisebene existieren, sollen dort gelöst werden und nicht vom Landesverband an sich gezogen werden und auch nicht von den Kreisverbänden an den Landesverband delegiert werden, wenn sie es selber können. Und wenn sie es nicht können, so muss der Landesverband schauen, dass die Kreisverbände, ob sie es wirklich nicht können und was man vielleicht tun kann, um sie zu befähigen. Und erst wenn diese Prüfung negativ verlaufen ist, dann soll der Landesverband aktiv werden. So, und bei den Ortsverbänden ist jetzt die große Veränderung auch gegenüber heute. Denn bei den Ortsverbänden spielt in diesem Modell im wahrsten Sinne des Wortes die Musik. In den Ortsverbänden soll die politische Willensbildung in allen entscheidenden politischen Fragen stattfinden. Und zwar nicht nur, was den Ort betrifft, sondern auch Kreis, Land und bis zum Bund. Das ist Aufgabe, die in den Ortsverbänden zu erledigen ist. Aus meiner Sicht ist es völlig, also überhaupt nicht nachvollziehbar, dass im Bundestag von 600 oder 700 Menschen, die zum großen Teil auch noch kinderlos sind, entschieden wird, welche Kinder anderer Menschen in Mali oder Afghanistan sich totschießen lassen sollen. Das muss doch von den Menschen entschieden werden, wo die Männer herkommen. Also es muss eine Entscheidung sein, die muss vor Ort getroffen werden. Das darf man nicht irgendwie an den Bund delegieren. So, und mit diesem Schritt, dass wir sagen, die entscheidenden Fragen werden vor Ort gelöst, werden vor Ort entschieden, hängt der Schutz gegen Erpressung zusammen und auch die Unterwanderung. Wenn wir sagen, die Ortsverbände sind diejenigen, die vorgeben und die Repräsentanten haben sich daran zu halten, was von den Ortsverbänden kommt, dann kann unser Bundeskanzler ganz entspannt an einem Bundeskanzleramt sitzen und die beiden gut gekleideten Herren, die am Tag nach der Wahl zu ihm kommen, ganz entspannt empfangen und sagen, sie können mir sagen, was sie wollen, ich bin nur derjenige, der die Botschaft überbringt. Entscheiden tun alle anderen. Deswegen ist eine der Hauptaufgaben der Ortsverbände, dass sie Abstimmungen organisieren und durchführen, Wahlen und Veranstaltungen natürlich auch, aber Abstimmungen zu den wesentlichen, entscheidenden politischen Fragen. Das wäre vor Ort. Wir haben überhaupt gar kein Problem mehr, aufgrund der modernen Technik, sämtliche entscheidungsrelevanten Dinge ohne Zeitverzug bis in die Ortsverbände zu spielen. Das geht über das Internet völlig problemlos. Und die Abstimmung kann genauso schnell zurückgespielt werden. Als Beispiel dafür haben wir diese Demokratie-App. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass es technisch mittlerweile völlig problemlos ist. Das sollten wir aus meiner Sicht nicht eins zu eins umsetzen, sondern schon darüber nachgucken, wie wir das besser machen können. Technisch ist es kein Problem. Bürgerforen ins Leben rufen, und zwar für alle. Die Abstimmungen sind nur für Parteimitglieder. Bürgerforen für alle, damit wir nicht in unserer Blase bleiben. Aufgabe mit verifizieren und betreuen. Mitgliedsbeiträge einziehen mit einer Barzahlungsoption. Auch zum Schutz des Bargeldes. Und gleichzeitig haben wir die Möglichkeit, über diese Barzahlungsoption mit den Menschen auch in einen Dialog zu kommen, ohne dass sie sonst irgendwo hinkommen müssen. Und das Geld sollte von den Ortsverbänden verwaltet werden und nicht irgendwo zentral. Ganz wichtig, geeignete Personen für die Facharbeit im Kreisverband und in Arbeitsgruppen benennen. Im Grunde brauchen wir in dem Modell keine politischen Verbände auf Kreis- und auf Landesebene und vielleicht auch auf Bundesebene noch nicht mal. Eigentlich braucht man nur die Dienstleistung, die von denen erbracht wird. Und die Idee ist, lasst doch die Landesverbände untereinander gucken, wer aus ihrer Sicht in der nächsten Gliederung, also Ortsverband, dann im Kreisverband, die notwendige Dienstleistung am besten erbringen kann. Also die kennen sich doch, die Menschen. Die wissen doch, wer könnte dafür am besten geeignet sein. Bei den Wahlen wissen wir selber, wir sehen da die Menschen und kennen sie eigentlich nicht. Und da hätten wir dann die Möglichkeit, wirklich die Kompetenzen auch in die entsprechenden Gliederungen zu bringen. Ja, Kandidatenvorauswahl für Ortsparlamente und Kreistage sowieso, aber dann das Ganze eben mittels systemischen Konsensierens und noch viele andere Sachen. Zu dem Thema Organisation und Durchführung von Abstimmungen, wie könnte man das machen? Da ist eine Idee, dass von den Arbeitsgruppen Pro- und Kontralisten je abzustimmendem Thema erarbeitet werden, idealerweise mit dem entsprechenden Abgeordneten, der dafür zuständig ist, und vielleicht noch externen Experten, wenn es notwendig wird. Und diese Pro- und Kontralisten werden den Ortsverbänden bereitgestellt. Und dann organisieren die Ortsverbände diese Diskussionsabende für alle Parteimitglieder zu den Themen. Und am nächsten Tag wird darüber abgestimmt. Das hat den großen Vorteil, dass wir eine viel breitere Basis haben. Selbst wenn zu jedem Thema sich im Ortsverband nur 3 Leute treffen, über die Fülle an Ortsverbänden, die wir haben, kriegen wir viel mehr Fachexpertise rein, als heute im Bundestag überhaupt möglich und überhaupt denkbar ist. Und das Abstimmungsergebnis ist dann verbindlich für die Repräsentanten, egal wo sie sitzen. Daher ist es natürlich ganz besonders wichtig, dass die Arbeitsgruppen gut arbeiten und auch vor Unterwanderung geschützt werden. Das bitte müssen wir auch jetzt schon bedenken. Die Arbeitsgruppen haben eine eminente Wichtigkeit für das Funktionieren unserer Partei. Und sind ein wundervolles Ziel für Unterwanderung. Wenn wir die politische Schiene innerhalb der Partei sozusagen dicht machen, haben wir eine breite, offene Flanke, wenn wir uns nicht um die Arbeitsgruppen kümmern. Deswegen bitte das beachten, egal welches Modell wir wählen, wir müssen die Arbeitsgruppen schützen. Und die Ortsverbände benennen in dem Modell potenzielle Mitwirkende für Arbeitsgruppen. Also die werden sozusagen angefragt von demjenigen, der eine Arbeitsgruppe koordiniert, ob das auf dem Land ist oder beim Bund, werden die Ortsverbände angefragt, die benennen Mitwirkende, dann werden wir wahrscheinlich viel mehr Namen kriegen, als wir brauchen, und dann wird daraus per Losverfahren ausgewählt. Das sollte eine Unterwanderung praktisch unmöglich machen. Und der organisatorische Rahmen, der uns vor Unterwanderung schützt, wir sollten die Ortsverbände in der Größe limitieren. Maximal 256 Menschen. Vielleicht ist das schon zu viel. Helfer hat jetzt die Idee geäußert, 100 bis maximal 200 Menschen pro Gruppe. Company, die diese Gore-Tex-Folien herstellt, unter anderem, die sagt, wir machen maximal 200 pro Einheit, und wenn das überschritten wird, dann machen wir Zellteilung. Das wäre auch hier für eine gute Idee, dass wir sagen, wir begrenzen die Größen des Ortsverbandes. Das hat zum einen den Effekt, dass wir keine übermächtigen Ortsverbände kriegen. Man stelle sich vor, München als ein Ortsverband würde wahrscheinlich ganz Bayern dominieren oder Frankfurt ganz Hessen. Also wir brauchen das dafür, und wenn wir sie in der Größe limitieren und sagen, die politische Willensbildung kommt von den Ortsverbänden, dann hätten wir allein in Hessen über 500 Ortsverbände. Das ist nicht zu unterwandern. Das ist nicht zu unterwandern. Dazu müssten die Menschen oder die Lobbyisten oder wer immer das will, die müssten erstmal da ihren Wohnsitz nehmen, die müssten sich sozial einbringen, dann lernt man sich kennen, und ich glaube, dass da schwarze Schafe sehr auffallen, viel schneller als in diesem anonymen Moloch Berlin. Zum Finanziellen, man könnte darüber nachdenken, die Mitgliedsbeiträge und Spenden der Ortsverbände eines Landkreises in einem gemeinsam verwalteten Topf zu sammeln. Das passt natürlich jetzt zum Parteiengesetz überhaupt nicht. Da schlagen die aktuellen Experten die Hände über den Kopf zusammen. Aber ich sage ja, lasst uns groß denken und in die Zukunft. Wir müssen ja eine Idee haben, was wir machen wollen, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Und wir brauchen sowieso ein paar Schritte dorthin. Aus diesem Topf könnte man die laufenden Kosten decken. Größere Beträge werden im Konsens mit allen angeschlossenen Ortsverbänden entnommen. Das ist gerade in der Anfangsphase natürlich sehr viel schöner, wenn größere Investitionen notwendig sind. Da ist der eine schon mal komplett arbeitsfähig und der andere ist das nächste Jahr dran. Ich bin mir sicher, die Schatzmeister können das, die kriegen das hin. Und wir brauchen auch keine Vermögensanhäufung. Also wenn mehr Geld da ist, als man braucht, dann sollte man besser die Beiträge senken. Und die Ortsverbände sind die Herren der Finanzen und bezahlen in Anführungszeichen die Kreisverbandsarbeit. Und die Kreisverbände bezahlen wiederum die Landesverbandsarbeit und Alter, das ist aber ein eigenes Thema, das will ich jetzt nur anreißen. Und wenn wir sagen, wir würden das so machen, dann ist ja die Frage, wird das nicht zu Missbrauch führen und werden wir dann nicht betrogen? sage ich, lass uns das so machen, wie das in der Industrie schon seit über 20 Jahren üblich ist, sogenannte Cross-Audits. Ortsverband 1 prüft 2, 2 prüft 3, 3 prüft 4, 4 prüft 1 und das im Wechsel über die Jahre. Dann gibt es auch keine Verfilzungen und Verflechtungen. Man kann sich gegenseitig über die Schulter gucken und gegenseitig voneinander lernen und daraus werden die Rechenschaftsberichte erstellt. Und wenn alles in einem gemeinsamen, auf eine gemeinsame Datenbank arbeitet, mit Belegen, mit Einnahmen und Ausgaben, dann sollte es auch bei bundesweiten Rechenschaftsberichten keine Probleme geben. Ja, also die Grundidee 3 ist, die politische Willensbildung geht in diesem Modell von den Ortsverbänden aus. Alle Gliederungen der Partei haben die Aufgabe, den Ortsverbänden ihr selbstständiges Arbeiten zu ermöglichen, denn diese Speichen sind nah am Kunden, dem Mitglied oder Wähler. Sie sind verantwortlich für ihre Tätigkeit und autonom tätig. Das ist Grundidee 3. Und wie arbeiten die miteinander? Da habe ich mir so das Wort soziales Betriebssystem entlehnt, kann man nun sagen, in der Narbe des Ortsverbandes, also in der kleinsten Gliederungseinheit, in der Narbe ist sozusagen das soziale Betriebssystem drin. Wie wollen wir miteinander umgehen? Wie wollen wir miteinander arbeiten? Da ist jetzt zu Beginn sicherlich der Redestab eine gute Idee, weil wir das erst noch lernen oder erst wieder lernen dürfen, einander zuzuhören und den anderen ausreden zu lassen. Der wird wahrscheinlich auf Dauer nicht notwendig sein, aber zu Anfang sicherlich. Dadurch, dass wir auf unsere Wege eingehen, werden wir Fehler machen. Wir haben jetzt die Möglichkeit zu sagen, wir gehen den gut ausgebauten, bekannten Weg, da sind viele Parkbänke, das sind Kneipen und Restaurants und Hotels und es ist gut beleuchtet, Richtung Pyramide. Das ist die eine Geschichte, da machen wir keine Fehler, da kennen wir den Weg und auch die Regeln, wissen aber, was wir am Ende kriegen. Oder wir nehmen den anderen Weg an dieser Weggabelung, wo wir dann schon sehen, da macht der Weg eine Kurve und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir werden also Fehler machen. Und dadurch, dass wir durch den Fehler immer besser werden, wird dieser alte Spruch von Eisenhower, von allen Jagdarten, die beliebt ist, wie auf den Sündenbock, endlich mal erledigt. Wir werden durch Fehler besser, wir werden nicht mehr nach Sündenböcken suchen, sondern uns freuen, dass wir etwas ausgemerzt haben. Das fühlende Zuhören als Erinnerung, ich hatte es vorhin eingeführt, fühlt mal in euch, wie das bei euch ankommt. Dadurch, dass wir eine andere Redekultur haben, im Kreis sitzen, uns gegenseitig wahrnehmen, begegnen, hat jede Stimme die gleiche Berechtigung. Wir müssen von diesen Mehrheitsentscheidungen weg, die immer Verlierer produziert, hin zu systemischem Konsensieren. Das ist ein unverzichtbares Element. Wir werden dadurch wieder mehr miteinander als übereinander reden. Gerade dieses Übereinander ist auch durch diese Text-Messenger hat eine besondere Dynamik angenommen. Achtsamkeit darf durchaus eingeführt werden und auch beachtet. Dazu braucht es Begleitung. Also da braucht es Menschen, die in der Akademie arbeiten wollen und diese Art von Miteinander auch unterstützen, in die Ortsverbände gehen oder die Ortsverbände dort in die Akademie kommen und man das miteinander erarbeitet und erlernt. Und ich habe dem Ganzen das Kürzel SOS gegeben, in Anlehnung an das iPhone von Steve Jobs, da läuft ja das iOS drauf. Also SOS wäre unser Social Operating System, unser soziales Betriebssystem. Ja, und wo sind unsere Säulen, die Werte unserer Partei? Unverrückbar, ohne diese vier grundlegenden Werte, läuft das Ganze nicht. Das ist sozusagen das Gravitationszentrum, der absolute Kern des Ganzen, um das sich das ganze Bild dreht. Wenn wir das jetzt auch wieder hier in Form eines Rades darstellen, hätten wir in der einen Speiche den Bundesverband. Und wenn wir dann so in den Bundesverband, in diese Speiche reinzoomen, dann haben wir dann die Landesverbände. Und wenn wir dann eine Speiche in den Landesverbänden groß machen, dann haben wir die Kreisverbände. Und wenn wir die Kreisverbände so eine Speiche großziehen, kriegen wir die Ortsverbände. Und das, was alles miteinander verbindet und es zu einem Gelingen bringt, das ist sozusagen dieses SOS, dieses soziale Betriebssystem. Und am Ende kriegen wir echte Demokratie mit eingebauter Machtbegrenzung. Es wird ein Miteinander statt ein Gegeneinander und wir haben eine absolute Subsidiarität. aller wesentlichen Entscheidungen. Und die Unterschiede zur Pyramide, nochmal aufgeführt. Wir haben den Schutz vor Unterwanderung, die kriegen wir mit der Pyramide nicht hin. Wir haben den Schutz der gewählten Repräsentanten vor Erpressung, kriegen wir mit der Pyramide nicht hin. Dadurch, dass die Ortsverbände in die Wirkung kommen, findet endlich eine Und das sage ich jetzt nicht nur in Bezug auf Partei. Ich glaube, das kriegen wir hier in der Partei sogar sehr schnell und sehr gut hin. Das ist eher so der Schritt, wenn wir dann in die Gesellschaft, also gesellschaftswirksam werden und auch andere in anderen Organisationszweigen Wirkung erzielen. Wir werden zu einer Eigenverantwortung oder Eigenverantwortlichkeit geführt. Die Pyramide führt eher zu einer Entmündigung. Subsidiarität, sagte ich schon, es ist eine hochgradig attraktive Option für alle parteikritischen Wähler. Wenn wir uns erinnern auf den Demos, wenn man da fragt, wen würdest du wählen? Oh nee, komm, da weg, nichts mit den Parteien. Und es hat das Potenzial, die Gesellschaft der Post-Corona-Ära grundlegend zu gestalten. Das Wir-Prinzip. Ja, lieben Dank.
Zwischentöne, ein Podcast der Basis.